Ja, es hieß, ich soll eine heiße Predigt halten heute Morgen, dass es allen warm wird. Die Frage ist nur, was ist eine heiße Predigt? Im Mittelalter war das die Ablasspredigt mit Bildern von Höllenfeuer, um den Leuten heiß zu machen. Mein Wunsch wäre eher, dass das Feuer des Heiligen Geistes hier brennt und uns einheizt und warm macht. Und ja. Jetzt habe ich mal Wasser vergessen, aber okay. Nächsten Sonntag beginnt die WM, die Weltmeisterschaft. Ja, vielen Dank. Ja, nun kann man, Entschuldigung, wahrscheinlich diese kalte Stimmung hier. Nun kann man unterschiedlicher Meinung sein, ob man das jetzt unterstützt oder nicht und zuschaut oder nicht. Also ich habe meine Argumente, warum ich mir das anschaue, und ich freue mich schon vor allem auf die kleinen Mannschaften, die mit Leidenschaft da spielen. Und es spielen 32 Mannschaften um den begehrtesten Titel einer Nationalmannschaft. Es gibt natürlich heiße Favoriten, Spanien, Argentinien und vielleicht auch die Deutschen. Immerhin sind 5 Dortmunder und 7 Bayern dabei, dann muss es ja was werden. Aber nicht unbedingt die Mannschaft mit den besten Einzelspielern gewinnt, sondern die Mannschaft, die am besten zusammenspielt. Und bei der Nominierung, da sind sie alle Konkurrenten und in Vereinen spielen sie ja häufig gegeneinander. Aber jetzt ist das anders. Jetzt müssen sie zusammen spielen. Und die Kunst eines Nationaltrainers besteht darin, jetzt aus diesen Einzelkünstlern ein Team zu formen. Denn wenn eine Mannschaft keine Einheit ist, wird es schwer, die Gegner zu besiegen. Außerdem muss der Trainer eine Taktik entwickeln, die auf die einzelnen Gegner zugeschnitten ist. Also gegen Spanien muss man vielleicht anders spielen als gegen Ecuador oder so. Also das ist auch seine Aufgabe. Und das ist aber nicht nur im Fußball so. Das wussten auch Paulus und Petrus. Denn auch die Christen sind so eine Art Mannschaft, und sie haben auch mit Gegnern zu kämpfen. Das war von Anfang an so und das ist heute noch genauso. Und Petrus schrieb an Christen, die sich mit Gegnern auseinandersetzen mussten, die früher ihre Freunde waren. Die Christen waren, wenn man so sagen will, die Bad Boys der Gesellschaft. Warum? Sie waren Spielverderber dieser Partygeneration damals. Sie gehörten früher selber dazu, das schreibt Petrus im 4. Kapitel, könnt ihr alles nachlesen, und jetzt nicht mehr. Und ihre alten Freunde, die waren da gar nicht so begeistert und haben über sie gelästert. Und auch der römische Staat war gegen sie, und das hat sich immer mehr gesteigert, bis dahin, dass Kaiser Nero sie beschuldigt hat, den Brand von Rom zu legen, und dann begann zuerst eine grausame Christenverfolgung mit vielen Märtyrern. Und das war nur 2 Jahre, nachdem Petrus diesen Brief geschrieben hatte, also circa 2 Jahre. So kann man den ersten Petrusbrief so eine Art Vorbereitung auf diese Verfolgung sehen. Ja, und wie sollten sich die Christen jetzt verhalten in dieser Gesellschaft? Wie sollten sie mit ihren Gegnern umgehen? Die ganze Mannschaft, wenn man so will, und jeder Einzelne. Welche Taktik sollten sie anwenden? Und um das geht es im ersten Petrusbrief. Und ich möchte nur so 2 Verse rausnehmen aus dem Brief, und das soll dann mein Thema werden. Und zwar, ja, ich hoffe, ihr könnt es lesen. Also diese Verschiebungen, das ist bewusst, das ist so eine Struktur, Textstruktur, die zeigen soll, was in dem Brief oder was in dem Text hervorsticht. Ich lese es mal vor. Schließlich aber, 1. Petrus 3, Vers 8 bis 9, schließlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Beschimpfung mit Beschimpfung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Ja, also Petrus zieht hier so ein Zwischenfazit von dem, was er vorher geschrieben hat. Zuerst ging es um das Verhalten in einzelnen Lebensbereichen, als Staatsbürger, Kapitel 2, im Arbeitsleben und in der Ehebeziehung zwischen Christen und Nichtchristen, den Text vorher, Kapitel 3. Und in Vers 8 hier fasst er jetzt das zu einer Anweisung zusammen, die für alle Christen gilt, egal in welcher Lebenssituation sie sich befinden. Schließlich aber seid alle und so weiter. Und Petrus macht das jetzt mit wie ein Fußballtrainer. Er beschäftigt sich zuerst mit der Mannschaft und dann mit dem Gegner. In Vers 8, da ist das Verhalten der Christen untereinander angesprochen, also die Mannschaft, die interne Angelegenheiten. Und in Vers 9, da geht der Blick mehr nach außen, auf die Gegner, auf die, die gegen sie sind. Und seine Taktik, wenn man so, ich entschuldige die Fußballsprache jetzt, aber vielleicht macht es ein bisschen deutlich, seine Taktik lautet, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Beschimpfung mit Beschimpfung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Also der entscheidende Gedanke ist hier, sie sollen die Gegner segnen, weil sie selber gesegnet sind. Sie sollen nicht mit gleicher Münze heimzahlen, sondern gerade das Gegenteil tun. Es heißt sogar hier, dass sie berufen sind zum Segnen oder zum Segen. Und das soll eigentlich dann mein Thema lauten, zum Segen oder man könnte auch sagen zum Segnen, berufen. Beides gehört zusammen. Und natürlich hat der Vergleich mit dem Fußball auch seine Grenzen, ist klar, es geht hier nicht um ein Spiel und die Gegner sind ganz andere. Die Gegner sind keine Sportsmänner, aber manche Parallelen sind doch ganz interessant. Also zunächst betont Petrus die Eigenschaften der Berufenen und danach deren Verhalten nach außen. Um diese beiden Punkte soll es gehen. Zuerst mal nennt er 5 Eigenschaften der Berufenen. Er zählt sie hier aber nur auf, also ganz kurz und zackig. Und einige tauchen dann, lest mal den ganzen Brief, ist hochinteressant, einige von den Eigenschaften tauchen dann an anderer Stelle wieder auf, vor allem Kapitel 5 auch. Und interessant ist, wenn man mal Römer 12 lest dazu, Römer 12, Paulus, da findet ihr genau die gleichen Eigenschaften, nur etwas ausführlicher und in anderer Reihenfolge. Also manchmal fast wörtlich. Und ich kann mir vorstellen, da sind sich also Petrus und Paulus absolut einig. Und beide waren ja in Rom. Vielleicht haben sie auch darüber miteinander gesprochen. Wer weiß es. Welche Eigenschaften sind das jetzt? Es sind 5. Also gleichgesinnt, seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und so weiter. Ja, jetzt habe ich ein Problem, in aller Kürze kurz mal so diese Eigenschaften zu skizzieren, weil jede einzelne wäre eine eigene Predigt, aber ich versuche es mal. Also das erste wäre, seid gleichgesinnt, griechisch homophron, homophroneo, das bedeutet die innere Ausrichtung des Denkens bzw. der Gesinnung, letztlich die Ausrichtung des Herzens. Römer 12, 16 heißt es, seid eines Sinnes untereinander. Das ist so ähnlich. Andere übersetzen, einträchtig. Das heißt, nach einem trachten. Auf eines ausgerichtet sein, nicht auf irgendein Ziel oder ein Ding, sondern auf eine Person, auf Christus. Das ist das Entscheidende. Ja, beim Fußball gibt es ja auch, wer kennt eine Mannschaft, Eintracht, Frankfurt, Braunschweig, genau. Das ist so ein alter Name, Vereinsname bei Fußball, Eintracht Frankfurt. Das heißt, da wird dieser Zusammenhalt betont, wenn sie einträchtig sind untereinander, dann spielen sie auch gut. Das sieht man bei Frankfurt ja im Moment. Bei Braunschweig weniger. Ich weiß gar nicht, wo die stehen. Aber auf jeden Fall ist eine, ist ein Ziel, das sie erreichen wollen. Das ist aber der Unterschied zwischen Fußball und zwischen den Christen. Beim Fußball geht es darum, um Zielerreichung. Wenn das Ziel nicht erreicht wird, dann fliegt der Trainer oder der Vorstand oder wer auch immer oder auch beide. In der Gemeinde oder Kirche geht es nicht darum, Ziele zu erreichen, sondern auf Christus ausgerichtet zu sein. Das ist der große Unterschied. Es geht hier nicht darum, dass wir irgendwelche Ziele erreichen, sondern dass wir Jesus im Blick haben. In der NIV, der New International Version, da wird es wunderschön übersetzt, gefällt mir sehr gut. Da heißt es, live in harmony with one another. Lebt in Harmonie miteinander. Der Begriff Harmonie stammt aus der Musik und meint diesen Einklang, diesen Zusammenklang, das auch ein Orchester ausmacht, ein Orchester, das aufeinander abgestimmt ist und sich fokussiert auf einen Dirigenten. Der Dirigent bestimmt, wie und was gespielt wird, wer wann einsetzt und so. Aber wenn die nicht zusammenspielen, wenn da kein Zusammenklang herrscht, dann hört sich das grausam an. Und so ist dieser Begriff gemeint, seid gleichgesinnt. Der zweite Begriff, seid mitleidend. Interessant, hier steht das Wort für Sympathie. Das deutsche Wort leitet sich da ab. Es geht aber hier nicht nur um Mitleid. Besser ist eigentlich mitfühlend oder teilnahmsvoll sein oder auch sensibel sein. Paulus beschreibt das sehr schön in Römer 12. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Darum geht es. Freude und Leid, beides ist, und dieses Mitfühlend sein, das ist das Entscheidende. Nicht nur so eine äußerliche Zielausrichtung oder irgendwas, sondern das macht echte Gemeinschaft aus und verbindet uns, wenn wir einen Anteil nehmen am Leben unserer Geschwister und nicht im Selbstmitleid stehen bleiben, sondern die Not des anderen sehen. Und ja, die wichtigste Anteilnahme ist natürlich die Fürbitte, aber wie sollen wir füreinander beten, wenn wir nichts voneinander wissen? Also das ist wichtig, dass wir da zusammen wachsen und uns auch miteinander freuen. Und ich denke, das ist wunderbar, wenn eine Mannschaft so geprägt ist. Dann das Dritte, seid voller brüderlicher Liebe. Hier steht das bekannte Wort für Philadelphos. Der wurde aber im klassischen Griechisch für die Geschwisterliebe gebraucht. Also denkt nicht nur an die Brüder, sondern hier sind Geschwister gemeint, Brüder und Schwestern. Also die Familie Gottes besteht da nicht nur aus Brüdern, das wäre ja schlimm. Also Brüder und Schwestern, Geschwister, sie sind untereinander Geschwister. Und das ist einfach auch die zentrale Umgangsform, die Liebe zueinander. Im vierten Kapitel bringt er das nochmal und betont das, Petrus, 1. Petrus 4,8, vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende oder beständige Liebe. Anhaltend, also keine gute Laune Liebe, sondern eine, die auch schwierige Zeiten übersteht. Ja, und das sind Umgangsformen, die wünscht sich doch jeder von uns, oder? So muss Gemeinde sein, so muss die Mannschaft aussehen. Dann fällt das Feuer, dann wird es warm. Aber wenn wir so eine Gemeinschaft sind von Eisschränken, da wird es nicht warm. Da wird es immer kälter. Und da zieht es auch keinen rein, wenn er Kälte spürt. Und das ist einfach auch von dem Einzelnen abhängig. Bin ich erfüllt von dieser Liebe zu allen Geschwistern, nicht so zu bestimmten Clans, sondern zu allen Geschwistern, oder sehe ich nur ihre Fehler? Und das ist auch eine Frage, die jeder Einzelne sich stellen muss. Dann die vierte Eigenschaft, seid barmherzig. Interessant ist hier, dass hier ein Begriff verwendet wird, das aus der Medizin stammt, also für die inneren Organe, für die Eingeweide. Und es ist ein Bild für die innere, für die herzliche Zuwendung zum Nächsten, in der man nicht nur etwas, sondern sich selbst gibt. Es geht aber nicht nur um Emotionen, sondern auch um Aktion. Und deshalb übersetzen hier manche auch mit mildtätig. Mildtätig, tätig werden aus Güte und Milde. Also nicht nur ja, der ist ja arm dran, ich bedauere den oder so, sondern nein, auch die Aktion ist mit in Barmherzigkeit enthalten. Und es wird sehr schön deutlich an verschiedenen Stellen im Neuen Testament, da wird es auch anders übersetzt, der Begriff, zum Beispiel Matthäus 9, Vers 36, und als er, also Jesus, das Volk sah, jammerte es ihn, das ist der Begriff für Barmherzigkeit, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Das ist das, was Barmherzigkeit ausmacht. Oder beim verlorenen Sohn, da heißt es in Lukas 15, als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Also Jesus zeigt hier auch Gefühle. Er weint über Jerusalem. Er ist mitfühlend. Das ist kein kalter Eisschrank, sondern er fühlt mit uns mit. Und er fühlt aber nicht nur mit, sondern er wird auch aktiv. Er gibt sich hin als der gute Hirte. Und der Vater nahm den verlorenen Sohn auf und stellt ihn wieder her. Also die Aktion ist genauso beteiligt. Ja, also wer barmherzig ist, der bleibt nicht stehen an der Schwachheit und Bedürftigkeit des anderen, er wendet sich ihm zu und unterstützt ihn. Und das brauchen wir mehr denn je in unserer Zeit. Dann kurz noch die fünfte Eigenschaft, sei demütig. Die letzte beschreibt ganz entscheidend den Umgang mit Menschen, innerhalb und auch außerhalb der Gemeinde. In der Antike war die Demut verpönt. Also wer mal sich beschäftigt mit den griechischen Tugenden des Aristoteles, ist hochinteressant, aber die Demut wirst du da nicht finden. Da geht es darum, starke Soldaten auszubilden, Tapferkeit, Mut und so weiter, findet man da alles. Aber Demut, das war die Schwachheit der Armen und ja, die Tugenden waren sowieso nur für Männer, die Frauen waren da ausgeschlossen, also eine wilde Konstruktion. Aber hier im Neuen Testament, bei Jesus, ist die Demut eine ganz entscheidende Eigenschaft. Demütig sein heißt, bezeichnet eine Haltung, die den anderen wichtiger nimmt als sich selbst. Deshalb übersetzen manche auch bescheiden. Es geht um die richtige Selbsteinschätzung. Auch Paulus hier wieder in Römer 12, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen oder Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. So drückt er das aus. Aber damit ist keine passive Leidensmentalität gemeint, so nach dem Motto, im Pietismus, der untere Weg ist immer frei, so immer den untersten Weg gehen, sondern die richtige Grundeinstellung zu sich selbst und zum Nächsten. Und das ist absolut wichtig. Ja, jetzt können wir sagen, oh Mann, das bin ich ja gar nicht alles und das erreiche ich nie und so weiter. Die genannten Eigenschaften sind genau die Eigenschaften auch von Jesus. Er ist gleichgesinnt mit dem Vater. Er ist der mitfühlende hohe Priester, Hebräer 4. Er ist voller Liebe zu uns. Er ist der Barmherzige. Er ist der Demütige. Ich bin demütig und ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, sagt er. Er hat sich erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Das sind alles Eigenschaften von Jesus und nur in Verbundenheit mit ihm ist es möglich, überhaupt so zu werden. Das können wir nicht aus uns selber. Und diese Eigenschaften, die lassen sich aber auch nur entwickeln im Zusammenleben. Wenn wir Beziehungen eingehen, zu Hause auf dem Sofa funktioniert das nicht. Also wie will ich Geschwisterliebe praktizieren, wenn ich die Geschwister meide? Also da ist es wichtig, zusammen zu leben. Das Gemeindeleben ist wie ein Trainingslager. Jeder ist am Üben, jeder lernt und alle hören auf einen Trainer, Jesus. Das ist es, was, um das es geht. Und nun richtet Petrus den Blick nach außen. Wie sollen sie mit ihren Gegnern umgehen? Wie sollen sie sich verhalten in dieser Umgebung? Und auch hier fasse ich ganz kurz, vergelte nicht Böses mit Bösem oder Beschimpfung mit Beschimpfung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Beschimpfung könnte man auch übersetzen mit Beleidigung, Schmähung, Scheltwort, üble Nachrede. Ich denke, das muss ich gar nicht erklären. Das weiß jeder, was gemeint ist. Das erleben wir jeden Tag, dass das in der Presse irgendjemand beschimpft wird. Entscheidend ist, wie reagieren wir? Nach dem Prinzip der Vergeltung, also so nach dem Motto, wie du mir, so ich dir, oder auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil, oder was es da alles gibt, oder im Fußball das Revanche-Foul, das ist eine schlechte Option, das Revanche-Foul. Also ich kann mich noch an Jugendfußball erinnern, und da hatte ich einen lästigen Gegenspieler, und den habe ich ab und zu mal so mit dem Ellbogen mir ein bisschen Platz gemacht, und der war so zornig da und hat mir dann für jeden sichtbar hat er mal einen Reinkau oder irgendwas. Auf jeden Fall fiel er vom Platz und ich war glücklich, dass ich ihn los hatte. Also Revanche-Foul ist immer eine schlechte Option, ist aber schon lange her, und ich weiß nicht, ob ich da überhaupt gläubig war. Naja, ist ja egal. Also zahlen wir mit gleicher Münze heim? Nein, im Gegenteil, segnet. Ja, ich bei der Vorbereitung wusste jetzt nicht, ob ich das sagen darf, aber ist so ein Lieblingsschauspieler von mir ist Clint Eastwood. Ich weiß nicht, Heinz, du wirst ihn auf jeden Fall kennen. So der Johnny Cash des Films, so ein bisschen so, nein, nicht ganz, aber er ist zugleich auch Regisseur, also seine Filme sind nicht unbedingt was für schwache Nerven und etwas derb. Aber interessanterweise kommt das Thema Schuld, Vergebung, Vergeltung ganz stark in diesen Filmen oft vor. Und so einer, mein Lieblingsfilm ist eigentlich Gran Torino. Ich weiß nicht, ob er den schon jemand gesehen hat. Auf jeden Fall, da gerät er so als knallharter Kriegsveteran aus Vietnam mit viel Schuld noch im Hintergrund, mit vielen Altlasten ins Kreuzfeuer zweier Gangs. Und zuerst lehnt er alle ab, also mit derben Beschimpfungen und so weiter. Und dann entdeckt er sein Herz für die Schwachen, für die eine Gang, die einfach ständig terrorisiert wird. Und der Schluss dieses Films ist sehr bewegend. Also da kann einem fast die Tränen kommen, wenn man das so sieht. Er sieht als einzig, als Knallharter, der immer mit dem Quer rumläuft, als knallharter Kriegsveteran sieht er die einzige Lösung zur Veränderung darin, sich selbst zu opfern. Und er stellt sich dann, er bereitet alles vor und stellt sich dann der einen Gang, diese Bad Boys, und tut so, wie wenn er den Revolver ziehen würde. Und die stehen natürlich alle mit Gewehren da und sie durchsieben ihn mit Kugeln. Also er stirbt da, obwohl er hat gar keine Waffe dabei. Und das erregt natürlich großes Aufsehen. Die Polizei kommt, nimmt diese Gang fest, und dadurch wurde dieser Konflikt gelöst. Also die Übeltäter wird verhaftet, es kehrt Frieden ein, weil er sich geopfert hat. Und nach Ende des Films, dann müsste man eigentlich nur noch aufstehen und das Evangelium predigen. Denn genau das hat ja Jesus getan. Er hat sich geopfert, damit Friede möglich ist. Und Paulus drückt es in Römer 12 nochmal so aus: Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Vergeltet niemand Böses mit Bösen, seid gut auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Also segnen ist das richtige Verhalten gegenüber Gegnern und Freunden und auch gegenüber jedermann, das heißt gegenüber allen Menschen. Es ist sogar von Berufung die Rede, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Was meint Petrus damit? Kurz gesagt, wir sind dazu berufen, den Segen, den wir von Gott empfangen haben, weiterzugeben, an andere weiterzugeben. Gottes Segen ist keine Einbahnstraße. Er soll durch uns durchfließen. Was wir empfangen, geben wir weiter. Wir kennen die Berufung Abrahams, 1. Mose 12, 2, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Beides gehört zusammen, gesegnet und segnen. Und so dürfen wir Segensträger werden, Träger, die den Segen Gottes empfangen und auch weitergeben. Was heißt segnen? Segnen bedeutet Gutes reden, Gutes aussprechen über andere. Wer segnet, der hat das Gute für den Nächsten im Blick, auch für den, der Böses tut. Und da müssen wir uns immer wieder prüfen, wie reden wir auch über andere, wenn sie nicht da sind und besonders wenn sie nicht ganz so konfliktfrei sind. Wollen wir überhaupt das Gute für den anderen oder nur abrechnen? Das ist eine Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Segnen erschöpft sich aber nicht nur im Reden, sondern auch durch Gutes tun. Ja, warum sprechen wir im Gottesdienst oder am Ende des Gottesdienstes eigentlich einen Segen? Segen zusprechen heißt nach 4. Mose 6, 27, den Namen Gottes auf jemanden legen. Und dann sagt Gott, Vers 27, und ich werde segnen. Also ist nicht nur so eine fromme Wunschformel, sondern der Segen ist wirklich zugesprochen und der gilt. Und den dürfen wir mitnehmen. Also lasst euch nicht täuschen, wenn ihr denkt, ah ja gut, jetzt kommt halt nur der Segen irgendwie. Gell? So, der Gottesdienst ist fast vorbei und jetzt kommt halt nur der Segen. Nein, der Segen ist vielleicht sogar das Wichtigste, dass wir im Segen Gottes unseren Weg gehen und die neue Woche beginnen. Ich habe vor kurzem was ganz Verrücktes getan. Ich weiß auch nicht warum, aber ich war unterwegs in Pausen mal spazieren und habe unterwegs eine Schafherde getroffen und das freut mich immer. Also Schafherden und so, das ist immer, ja, Vögel, Schafe und so weiter, Katzen. Komisch, aber er denkt ja, der alte Rentner, irgendwie so langsam wird er senil, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, das gefällt mir halt. Und dann hatte ich einen komischen Gedanken, ich habe den Schafen den Segen von 4. Mose 6 zugesprochen. Der Herr segne euch. Und also mit Händekorb habe, weiß ich nicht mehr so genau, es war auch niemand unterwegs. Aber normalerweise laufen die Schafe immer weg, wenn man sich ihnen nähert. Die sind alle stehen geblieben. Und eins hat mich längere Zeit immer angeschaut. Ich weiß nicht, was es gedacht hat. Aber vielleicht hat es ihm gut getan. Ich weiß es nicht. Ja, also nicht jetzt zur Nachahmung empfohlen, aber das war einfach, ja, ich denke auch, die Tiere sind Geschöpfe Gottes und auch gerade die Schafe sind ein wunderbares Bild ja auf Jesus, das Lamm Gottes und so weiter. Und vielleicht sollten wir das häufiger tun, also nicht unbedingt mit Schafen, aber mit Menschen segnen, denen wir begegnen, wenn wir im Bus sitzen oder in der Schlange im Supermarkt warten oder in der Arztpraxis einfach mal den Arzt segnen oder die Frau an der Kasse oder irgendwas ganz praktisch, sich nicht nerven lassen und segnen, die Menschen segnen, die da natürlich jetzt nicht laut und mit Dings, ich denke, das wirkt sich aus und dann geht man anders durch den Tag. Es wird nicht ohne Wirken bleiben. Oder zum Segen gehören auch Segenswünsche, einander zu segnen, untereinander gute Worte zusprechen, mündlich, schriftlich, kreativ, Postkarte, digital und haptisch. Also alles ist möglich. Bibelverse, durch die ich gesegnet wurde, weitergeben oder Geburtstagswünsche. Wünscht man ja Gottes Segen, das sollte man nicht einfach nur so, ja, ich wünsche dir halt Gottes Segen, sondern das ganz bewusst, ja, Gott segne dich in diesem neuen Lebensjahr. Ich habe mir angewöhnt, immer meistens einen Bibelvers mitzugeben und frage mich auch vorher, was ist für den vielleicht wichtig. Wenn man meinem Schwiegervater zum Geburtstag gratulierte, dann musste man einen Bibelvers ihm sagen, möglichst auswendig. Habe ich manchmal vorher auswendig gelernt oder einen, den ich kenne irgendwie. Und er hat sich alle Bibelverse, die er von Kindern und so weiter bekommen hat, aufgeschrieben. Also die Stellen aufgeschrieben, hat die nachgelesen und hat sich über diese Ermutigung gefreut. Also nicht einfach nur so. Und Segensträger hinterlassen Segensspuren. Ich weiß nicht, wie lange ich noch lebe. Wunderschön, mein Zuhause ist die Ewigkeit, eines meiner Lieblingslieder. Wir wissen es alle nicht, ich weiß nicht, wie lange. Und diese Woche kam wieder eine Todesanzeige eines ehemaligen Kollegen in der Zeitung. Das berührt mich jedes Mal, wenn ich denke, Mann, den kenne ich doch so gut. Die Einschläge kommen so langsam näher. Aber im Rückblick auf mein Leben ist das immer häufiger mein Gebet, ja, dass mein Leben Segensspuren hinterlässt. Bis zum Schluss irgendwie. Und dass Gott mich zum Segen setzt für andere. Nicht um mich groß zu machen, sondern dass sein Name verherrlicht wird und dass durch mein Leben andere ermutigt werden, Jesus nachzufolgen. Darum geht's. Alles andere ist sowieso vergänglich. Dass unser Leben ja Segensspuren hinterlässt. Wir müssen nicht Angst haben vor der Zukunft oder vor Gegnern, die Nachfolge Jesu noch bekämpfen werden. Die Gemeindemannschaft ist jetzt schon Weltmeister. Warum? Weil Jesus der Sieger ist, weil Jesus gesiegt hat und weil unser Glaube der Sieg ist, der die Welt überwunden hat, sagt Johannes. Und auch wenn es momentan nicht so danach aussieht, aber am Ende stehen wir auf der Siegertreppe und empfangen die Krone des Lebens als Gesegnete und Segnende. Amen.